die Gott heute nicht anders kann, als sie uns offenbaren. Warum? Weil seine Zeit und Stunde herangekommen ist, wo die Dinge alle geschehen müssen und werden. Hat er sich verpflichtet, es den Seinen zu offenbaren, bevor die Dinge geschehen. Ein Widerstand vor dem Flusse, also östlich, hatte zwei Hörner. Ja. Der Witter ist der Engelfürst, der den Osten kontrolliert hat. Und seine beiden Hörner sind nur die militärischen Stoßkräfte auf der Erde. Denn sie alle, die Geistwesen im ganzen Weltall, wissen genau, die letzten endgültigen Entscheidungen für eine ganze Schöpfung Gottes, vorerst für die Menschen auf der Erde, kann nur auf der Erde fallen. Können nur auf der Erde fallen. Die letzten definitiven Entscheidungen. Ist die letzte definitive Entscheidung, ob eine verlorene Welt gerettet wird oder nicht, ist die auf der Erde gefallen?
Ja.
Golgatha. Ich darf noch etwas sagen. Unsere Erde ist der Altar Gottes im ganzen Weltall. Wird da fleißig geschlachtet auf unserer Erde? Fließt da Blut? Wird Fleisch geschlachtet? Brennt Feuer? Das Lamm kann nur wo geopfert werden? Auf dem Altar. Nur auf unserer Erde. Ist auch hier außerhalb des Lagers und so weiter. Ein Witter, der Engelfürst, zwei Hörner, die irdischen militärischen Stoßkräfte, Russland und China. Ich sah, wird der Witter näher beschrieben. Das zweite Horn kommt etwas später, wird noch gefährlicher als das erste. Ich sah den Witter nach Westen, nach Norden und nach Süden stoßen. Nicht nach Osten, ja, weil er selber im Osten ist. Warum nach Norden? Das ist die Frage. Nach Westen und Süden ist klar. Bitte, wo sind wir hier? Moskau, Petersburg, hier, weiß nicht mehr, was kurz vor, ja, ich glaube, vor dem Zweiten Weltkrieg, haben die Russen ihren Angriff gegen Finnland auf der ganzen langen Grenze ausgetragen und man denkt, wir Schweizer haben gesagt, ja, die russische Dampfwalze überwalzt das Finnland. Nein, Gott hat gesagt, nein, meine Herren. Ne? So. Aber nach Norden stoßen. Dann wird weiter beschrieben. Nach Norden, Süden, Westen. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Stimmt das bis heute? Von Napoleon bis Hitler. Ne? Kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand rettete aus seiner Hand. Wie steht es mit Litau, Lettland, Estland, Polen und wie sie alle heißen, Ungarn, bitte?
Ja.
Jetzt noch Afghanistan. Ne? Niemand rettet aus seiner Hand, stimmt's? Machen wir Punkt für Punkt, stimmt hier. Für heute, global, tatsächlich, hochaktuell. Und er handelte nach seinem Gutdünken, stellt das auf, einmalig, und wurde groß. Unheimlich groß. Ne? Aber jetzt bin ich gerade schnell bei dem Vergleich der beiden Mächte mit den beiden Haustieren zurückgekommen. Ich stelle die Frage. Wir sind jetzt auf einem Bauernhof und kommen gerade dazu, wie auf der einen Seite ein Witter und buchstäblich, und auf der anderen Seite ein Ziegbock sich im Sand verscharrt und sagt, oh, 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 jetzt die stürzen aufeinander los, im nächsten Augenblick. Wer von uns würde wetten, eine hohe Wette eingehen, dass der Ziegenbock gewinnt oder dass der Witter gewinnt? Wer? Ich nicht, ich nicht. Denn die beiden sind ungefähr gleich stark. Witter und Ziegenbock. Stimmt's? Oh. Das Pferd, die PS, sagt Salomo, wird gerüstet zum Krieg, also nicht zum Frieden. Aber alle seine Entscheidungen kommt von Jehova. Also da kann einer im Westen und Osten rüsten, wie er will. Wenn es zum Austrag kommt, dann geschieht genau was der Ratschluss Gottes bestimmt hat. Also vergleichen wir nicht groß, wer ist mächtiger als der andere. Wir lesen weiter. Und wurde groß. Und während ich Acht gab, bitte, liebe Geschwister, wenn wir nicht genau Acht geben beim Lesen des Wortes Gottes auf jedes Wort, dann wollen wir gar nicht erwarten, dass Gott uns Auskunft gibt, etwas offenbart. Und während ich Acht gab, denn Gabriel hat ihm gesagt, du Daniel, du vielgeliebter, Daniel, du vielgeliebter, so achte nun auf das Wort und verstehe so das Gesicht. Anders geht es nicht. Also was machen wir jetzt? Wie ich Acht gab, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde. War das bei Alexander dem Großen der Fall? Kam der über die ganze Erde? Nicht ganz. Ne? Höchstens ein Zehntel oder das nicht normal. Ne? Jetzt kommt das Gewaltige, was bei der Modellvorführung Alexander den Großen unmöglich stimmen kann. Ohne die Erde zu berühren, denken wir wieder die Übertreibung dieser alten Formen da nicht. Ohne die Erde zu berühren, dann sage ich etwas so spöttisch lächelnd, ja bitte, immer wenn er auf seinem Pferde saß, hat er die Erde nicht berührt. Aber so meint er die Schrift sicher nicht. Ja. Aber, liebe Geschwister, ist es heute möglich, dass eine Weltmacht im äußersten Westen über die ganze Erde kommen kann, militärisch, ohne sie zu berühren? Ja, das ist überhaupt die Sache halt. Ne? Also bis vor 50 Jahren lächerliche Unmöglichkeit, ne? Und heute überhaupt nur Selbstverständlichkeit. Die Sache. Ohne die Erde zu berühren. Und der Bock hatte jetzt, im Gegensatz zum Witter, ein einziges ansehnliches Horn, das sitzt aber nicht da, sondern zwischen den Augen. Und die Hörner des Witters? Normal. Ne? Bitte? Ja, und gekrümmt. Wieder ganz natürlich sachlich. Wenn der Witter zum Angriff übergeht, kann er den Gegner nur schnell anvisieren und was machen dann? Kopf senken und so zustoßen. Ganz klar. Jetzt hat aber der Ziegenbock von Westen ein Horn zwischen den Augen. Was heißt das? Wenn der den Gegner angreifen will, der visiert ihn auch an. Aber während er zustößt, ne, begleiten die Augen ständig das Zustoßen der Hand, die Militärmacht. Ne. Treffen die dann das anvisierte Ziel unweigerlich? Und das ist die Stärke der USA-Waffen. Das ist alles schon überall festgehalten. Nicht nur das, was unsere Bibel an höchst modernen Militärmaschinerien und Unheimlichkeiten alles schon kennt und nennt. Ein ansehnliches Horn zwischen den Augen, übersetzt die Elberfelder. Im Hebräischen lesen wir, und der Ziegenbock hatte ein Horn des Gesichtes zwischen den Augen. Genau das gleiche Wort, ich, Daniel, hatte ein Gesicht. Was heißt das? In der zustoßenden Militärkraft oder dem Kriegsgeschoss, ne, sind in dem Geschoss selber, sagen wir es, Raketen, ne, Fernraketen, Apparaturen drin, Elektroniken, und Computereinrichtungen, die finden das Ziel selber. Denn was ist ein Gesicht? Eine zusätzliche Schau von Dingen, Dinge zu sehen, die sonst niemand sieht, nicht? Die kein Auge gesehen hat. Wenn man die dann sieht, hat man ein Gesicht. Ne?
Eine andere Übersetzung sagt, ein sehendes Auge.
Ein sehendes Horn.
Ja,
das ist nicht schlecht. Ansehnlich, ihr merkt, Sehendes und Ansehnliches. Die wagten nicht zu übersetzen, ein Horn des Gesichtes. Nicht? Das gibt es ja nicht. Ja, aber das ist viel mehr drin als alles.
Übersetzt Schauhorn.
Bitte?
Übersetzt Schauhorn.
Ein Schauhorn. Ja. Ja, seht. Aber ich freue mich, dass hier steht, ein Horn des Gesichtes. Das übertrifft eben alles. Ja, wie geht es weiter? Und er kam bis zu den Widmern mit den zwei Herren. Hat also noch gar keine Kriegführung. Dann frage ich mich, was haben denn die Amerikaner 45, 80, 35 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges da in Europa verloren? Sie sind ja militärisch da. Steckt einmal Fähnchen auf dem Globus ein, wo sie ihre Raketenstationen haben. Und nur soweit wir es wissen, dann ist ganz Asien, kann so groß sein, wie es will, vollständig umzingelt. Ich sah den Ziegenbock an den Widder herantreten. Soweit ist es heute schon. Noch kein Krieg. Was geschieht jetzt? Und er rannte ihn an, im Grimme seiner Kraft, der Ziegenbock den Widder. Und ich sah ihn bei dem Widder anlangen und er erbitterte sich gegen ihn. Ja, wann wird denn ein Tier, der Schweizer würde sagen, verrückt? Ja, aufgeregt, erbittert, grimmig, ja, wenn es gereizt wird. Und so lesen wir dann noch in Daniel 10, dass der Osten den Westen reizt auf nur jede denkbare Weise. Könnte das heute auch stimmen? So. Bis der Ziegenbock nicht mehr anders kann. Und jetzt, was passiert dann? Jetzt ist Krieg. Und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner. Ist das klar? Zerbrach seine beiden Hörner. Und jetzt kommt die Kurzbemerkung, die uns sagt, ein dritter Weltkrieg geht ganz rasch. Und in dem Widder war keine Kraft. Wer verfügt darüber? Der Gott Israels. Nicht? Und in dem Widder war keine Kraft. Keine Kraft, um vor ihm zu bestehen, und er warf ihn zu Boden, sogar den Engelfürsten jetzt, und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus der Hand des Ziegenbocks. Was geschieht jetzt dann? Und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. So. Aha. Jetzt kommt die Rechnung. Was Alexander der Große auf seinem Programm hatte, ein Weltfriedensreich einzurichten. Die Beweise dafür hat er gebracht, überall wo er durchzog, nicht nur die, die sich ihm freiwillig ergeben haben, zum Beispiel Boten, als er in Ägypten war, kamen Boten von Großbritannien, die sich freiwillig unterworfen haben. Die haben gemerkt, gegen den ist nichts zu machen. Da macht man gleich Frieden. Nicht nur gegen die, die er dann in Asien durchzogen hat, die sich freiwillig ergaben, sondern auch die er militärisch besiegte, hat er die vorhandenen Fürsten oder Könige und Verwaltungsbehörden der Städte und Landschaften einfach wieder eingesetzt, aber unter seiner Herrschaft, unter seiner Kontrolle. So. Und was hat Gott dort besorgt? Durch diese militärischen Blitz, Siege Alexanders des Großen, der mit 33 Jahren in Babel starb, stellen wir uns mal vor. Griechenland, Babel, was das alles für Gebiete sind. Da hat der Mittelmeer die ganze persische Flotte zerstört zuerst. Und dann Kleinasien, die Türkei überrannt. Halt gemacht, nach Ägypten gezogen, unterworfen, zurück und in einem zweiten Rand ganz das ganze Perserreich überrannt und stirbt mit 33 Jahren in Babel. Was hat Gott jetzt durch diese militärischen Siege bewirkt? Etwas sehr Wichtiges, Kulturelles. Dadurch wurde die griechische Sprache zur Welthandels-, Wissenschafts- und Militärsprache. Durch die Siege Alexanders des Großen. Stimmt das? Warum hat das Gott so angeordnet, das so werden lassen? Damit, wenn die Versöhnung von Golgatha vollbracht sei, es eine einheitliche Weltsprache gäbe, um das Evangelium verständlich verkündigen zu können. Neues Testament, Griechisch, nicht? Wissenschaftliche Sprachen sind Hebräisch, Griechisch und Römisch, Lateinisch. Wo standen diese drei Sprachen? Angenagelt. Wunderbar. Ne? Hebraisti, Hellenisti, Romaisti. Also. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, es kommen noch die Römer, unverständliche, schwache Nation. Ich darf nur schnell, anstelle von Alexander dem Großen kamen vier Generale, weil er keine Nachkommen hatte. Das bedeutet, USA, Weltherrschaft. Vier Weltgouverneure. Nach den vier Himmelsrichtungen. Ich sehe, wie damals, Vorbild, in Ägypten derjenige, der ganz Afrika kontrolliert. In Syrien, der den ganzen Norden kontrolliert. Und dann in Babel, der den ganzen Osten und natürlich in Griechenland selbst und im Westen, der, oder gar in USA, der den Westen kontrolliert. Und jetzt das, wie war es damals? Der letzte Nachkomme von Alexander dem Großen, Antiochus Epiphanes, der hatte seinen militärischen, politischen Standort in Syrien. In Syrien. Und dann war ihm nur noch sein griechischer Mitregent in Ägypten. Kam ihm vor als Rivalen. Und dann kamen dort die Kämpfe, jetzt nicht mehr West-Ost, sondern Süd-Nord. Dann hat er, der Nördliche, zuletzt gesiegt und dann sich entpuppt als der Antiochus Epiphanes, der Jerusalem eroberte und sich in den Tempel setzte, erklärte er sei Gott. Modell für den jetzt kommenden Antichristen, sehen wir. So genau sind die Dinge. Na, jetzt hören wir auf. Dann dürfen wir heute Abend weiterfahren und dürfen doch sehen, was wir im Buch der Offenbarung als Parallelstelle ergänzende Bestätigung von Daniel 8 finden. In meinen Augen ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Und dürfen diese Stunde schließen mit dem Blick auf unseren Herrn, von dem wir die gesamttröstenden Zusagen haben, der gesagt hat, es müssen allerdings Kriege sein. Ist der Gott, der in Christo war und die ganze Welt mit sich versöhnte und sagt, ich habe deshalb alle vorerst einmal in den Ungehorsam und den Unglauben eingeschlossen, damit ich mich aller
Erbarmen. So. Ja. Und das Erbarmen Gottes rühmt sich nicht nur wider die Gerichte Gottes, sondern die Erbarmungen Gottes rühmen sich der Gerichte Gottes. Denn Paulus zeigt, dass je unverständlicher Gerichte Gottes als unbarmherzig erscheinen. Gott durch die sogenannten oder vermeintlichen unbarmherzigen Gerichte für die Betroffenen eine umso wunderbare Herrlichkeit erreichen wird. Wo lesen wir das? In unserer Gottesschrift. Wo hören wir das? Unter den Frommen verkündet? Ganz selten. Ganz selten. Deshalb, Paulus, o Tiefe, wie Tiefen sind die Gerichte Gottes. Deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du. Wodurch? Wenn es nicht geht durch Glauben, dann durch Gerichte. Tiefe des Reichtums, der Weisheit Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausspürbar seine Gerichtswege. In welche Richtung? Weil er die herrlichsten Herrlichkeiten gerade durch die Tiefen der Gerichte erreicht. So. Dann. O welch ein Gnadengeschenk, Herr Jesus, dass wir an diese Offenbarung angeschlossen sind, dass das, was in den vorigen Zeiten verborgen war und jetzt uns jetzt offenbar werden darf. Hab Dank, Herr Jesus, dass du außerhalb des Lagers gekommen bist, um die Erlösung und Rettung zu vollbringen. Und deine Erlösung ist immer eine völlige Errettung. Hab Dank, dass du auf unsere Erde gekommen bist, dein Altar, und dass wir, diese Bewohner dieser Erde, das alles so schauen dürfen durch dein Wort, weil du es uns in deinem Buch offenbart hast, in deinem Wort genau festgelegt hast und wir das erkennen dürfen. Herr, hab tausend, aber tausend Dank dafür. Hab Dank, dass du uns Orientierung schenkst an all den Vorerfüllungen, damit wir das Verständnis für die Zeit der Vollerfüllung bekommen, jetzt in den letzten Zeiten, die auf uns zugekommen ist. Hab Dank, Herr Jesus, für die Gewissheit, dass der ganze Weltenablauf nach deinem Willen geschieht, nach deinen Entscheidungen geschieht. Hab Dank, dass du uns das Verstehen dazu schenkst. Hab Dank, dass wir erkennen dürfen, Herr, dass dieses alte Buch der Bibel ein höchst modernes Buch ist. Hab Dank, Herr Jesus, dass dein Erbarmen sich wieder das Gericht rühmt und sich der Gerichte rühmt. Denn dein Erbarmen, ganz allein deine Erbarmungen, bringt alles zurecht, das ganze All. Lob und Preis und Dank und Anbetung sei dir dafür.
Wir wollen beten. Allmächtiger Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und somit auch unser Vater, welch ein Wunder hast du uns geoffenbart, dass du in deinem Sohn Jesus Christus herabgekommen bist auf diese Erde und hast uns volle Erlösung geschenkt. Nichts haben wir verdient als deinen Zorn. Und du hast uns Gnade geschenkt. Welch eine Liebe. Preis und Ehre und Ruhm und Dank und Anbetung sei dir. Ja, wir dürfen erkennen, aufgrund deines Wortes, geleitet durch deinen Heiligen Geist, dass du die Liebe bist und dass einmal alle Wege in diese deine Liebe einmünden müssen, weil du die Liebe bist. Und dafür sei dir Lob, Preis und Dank für dieses herrliche Ziel. Lob und Dank, dass wir jetzt hier zusammenkommen dürfen, ungestört und unverboten. Lass uns diese Gnadenzeit erkennen, dass unsere Herzen überfließen vor Dankbarkeit. O, du bist treu. Du bereitest deine Gemeinde zu, nicht nur hier bei uns, sondern auch bei denen, die hinter Gefängnismauern sind, die leiden müssen um ihres Glaubens willen, die heimlich zusammenkommen müssen. Du wollest sie alle mit uns segnen. Und auch die einsam sind und nicht mehr in die Versammlungen kommen können, du wollest alle mit uns zusammen segnen. Segne nun diesen Abend, salbe die Lippen unseres Bruders, dass er mit großer Freudigkeit dein Wort verkündigen kann, nach deinem Willen und Wohlgefallen. Amen.
Amen.
Liebe Geschwister, der Inhalt der Liederverse hat uns ja das vorgesehene Thema für heute Abend eröffnet. Die Liebe Gottes, wie der Geist Gottes geruht hat, in einer für unsere Begriffe eigenartigen Weise, eine von ihm gewählte, außergewöhnlich passende Modellvorführung vor unsere Augen zu stellen. Erleuchtete Augen des Herzens. Geöffnete Herzen, die der Herr uns allen geschenkt hat, sind fähig, diese erhabenen Zusammenhänge sehen, verstehen und davon Besitz ergreifen zu können. Die Liebe Gottes. Nun haben wir hier eine Darstellung eines Altars. Und zwar des mit Maßen in der Schrift festgelegten Altars in Hesekiel 40, in den letzten Kapitel des Propheten Hesekiel 43. Damit wir gleich den Überblick haben, sind sicher alle auch von Weitem eine Menschengröße, und das ist die Form und die Größe des Altars. Nun, was hat dieser Altar, diese Form, diese Masse, zu tun mit der Liebe Gottes? Wir schlagen auf Matthäus 23, die Antwort ist sehr rasch da. Matthäus 23 vorerst. Jesus, der in Antwort zu Hause ist, versteht es, Fragen zu stellen, in denen die Antwort, die göttliche, schon darin enthalten ist. Das sollten auch wir kennen, so langsam. Und zwar, vor ihm sind ausgerechnet die Schriftgelehrten, und die Pharisäer, die ganz Frommen. Prompt sagte er ihnen: Heuchler, eigenartige Begrüßung. denn ihr verschließet das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die Hineingehenden eingehen. Und so weiter. Er spricht sie noch einmal neu an. Wir lesen weiter in Vers 17. Narren und Blinde. Denn, jetzt kommt die Frage, in der die Antwort schon drin ist. Denn was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Nun wissen wir ja, sagt die Schrift an anderer Stelle, dass der heiligt, größer ist als das, was geheiligt wird. Was ist größer? Was ist denn Gold im Tempel? Die Bundeslade, im Allerheiligsten, der goldene Leuchter. Das ist doch die Hauptsache. Das ist das innere, verborgene, gewaltige, zentrale. Und was ist Jesus für einer Meinung? Was ist größer, das Gold im Tempel oder der Tempel, der das Gold erst heiligt? Was ist größer? Sonderbarerweise der Tempel. Also das Gebäude. Eigenartig. Und jetzt kommt unser Gegenstand hier. Vers 19. Blinde. Denn was ist größer? Die Opfergabe oder der Altar? So, nicht weiterlesen. Die Frage an uns, was ist größer, die Opfergabe auf dem Altar oder der Altar? Wisst ihr, was ich gedacht habe? Selbstverständlich. Der Altar ist dann nur der Untersatz, nicht? Die Hauptsache ist doch die Opfergabe. Umso mehr, als Paulus uns sagt, die Opfergabe Gottes an eine verlorene Welt ist sein Sohn als Lamm Gottes. Ist das eine Opfergabe? Großartig. Ja, und jetzt? Was ist jetzt größer, die Opfergabe oder der Altar? Hm? Ah ja, wenn man weitergelesen hat. Ne? Blinde hat er eingeleitet, was ist größer, die Opfergabe auf dem Altar oder der Altar, welcher die Opfergabe erst heiligt? Also wiederum ist in den Augen Jesu, in den Augen Gottes, des Heiligen Geistes, der Altar noch größer als die Opfergabe. Das kann man kopfschütteln, wir Pharisäer. Die Opfergabe Gottes an die Welt ist wunderbar. Anbetungswürdig, gewaltig, überragend. Ja, was ist da noch Größeres nun? Sehr einfach. Immer ist der Geber einer Gabe noch größer als die Gabe. Ist das einfach? Und stimmt es? In dem Fall sowieso. Wer ist denn der Geber dieser Gabe? Gott der Vater. Ist der größer als der Sohn? Jawohl. Und dieser Gott und Vater Jesu Christi ist in seiner Person was? Die Liebe. Gott ist Liebe. Aha. Und wenn ich alles opferte, das ist Gott, der da spricht, was ich besitze, mich selbst dahin gebe. Aber es wäre nicht, ich rede jetzt in diesem geistgewählten Bild, es wäre nicht auf dem Altar der Liebe geopfert. Wie viel wäre dann das ganze Gottes Opferwerk? Nichts. Und wenn ich, oder da ich allen Glauben habe, so steht es da, nicht in der Möglichkeit von, der Geist Christi, der Geist Gottes. Wenn ich allen Glauben habe, hat Christus allen Glauben, jawohl. Und alle Geheimnisse weiß er alle Geheimnisse, jawohl. Aber ich habe der Liebe nicht, keine Liebe, was bin ich dann wert? dann bin ich nichts.
Aha.
Was ist denn überhaupt in Gott und vor Gott und durch Gott bezeugt von allem, was es gibt, das Größte? Die Liebe. Denn die Liebe, die glaubt alles und hofft alles. Und dann lesen wir, alles, was die Liebe hofft, lässt nicht zuschanden werden. Dann was hofft denn die Liebe alles?
Alles.
Einfach. Wunderbar. Jetzt haben wir schon den ersten Hinweis als geistliche Antwort auf die eigenartige Fragestellung Jesu. Was ist größer, die Opfergabe auf dem Altar, jetzt die Dahingabe des Sohnes Gottes, oder der Altar der Liebe Gottes, die dieses Opfer erst heiligt, als von Gott anerkennungswürdiges Opfer erst ausmacht. Aber noch nicht genug. Was ist größer, die Opfergabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Jetzt haben diese Heuchler und Schriftgelehrten folgende Lehre bekannt gegeben. Wer nur beim Altar schwört, das macht nichts. Das ist ja nicht ganz stimmt. Das ist ja nur der Untersatz. Nicht? So haben sie überlegt. Macht nichts. Wer aber bei der Opfergabe schwört und dann irgendwas stimmt nicht, der ist schuld. Sehen wir, wie Jesus in kürzesten Worten das vollständig klarstellt. Und fährt jetzt weiter. Wer nun bei dem Altar schwört, der schwört bei demselben, aber ohne weiteres auf beim Opfer. Und wer beim Opfer auf dem Altar nur schwört, der schwört beim Opfer auf dem Altar, aber selbstverständlich ist, nach göttlicher Beurteilung, ohne weiteres auch beim Altar. Was heißt das auf Deutsch? Die beiden Stücke sind untrennbar miteinander verbunden, bilden eine Einheit. Opfergabe und Altar. Opfergabe und Liebe Gottes. Ja, anders geht es ja nicht, sonst ist es keine Opfergabe, sonst ist es nichts wert. Vers 23. Ja, vielleicht nochmal Pharisäer, Heuchler, Schriftgelehrte. Ihr verzehntet die große Münze und den Elch und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, nämlich das Gericht und die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit, die Summe der Barmherzigkeit ergibt die Liebe, denn die Barmherzigkeit ist die sich verströmende, verstrahlende Liebe. Die Strahlen der Liebe, die uns erreichen, sind die Barmherzigkeiten, die wir von Seiten Gottes empfangen und erleben dürfen. Und den Glauben. Jetzt kommt eine ergänzende Stelle dazu, die ist noch kürzer und bündiger. Lukas 11, Vers 42. Aber wehe euch, Pharisäer, denn ihr verzehntet die krause Münze und die Raute und das Kraut und übergehet das Gericht, Opfergabe, und die Liebe. Aha. Was stellt denn die Opfergabe, was stellt denn das oder was stellen die Dinge dar, die auf dem Altar vollzogen werden? Ganz einfach vorerst. Es brennt Feuer. Fleisch wird geschlachtet und Blut fließt. Stimmt das? Das sind die drei Funktionen auf dem Altar, was mit der Opfergabe geschieht. Es brennt Feuer, Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt. Diese drei Stücke zusammen heißen wie, nach Lukas 11, Gericht. In allen Gerichten Gottes ist mindestens eines der drei vorhanden. Es brennt Feuer. Fleisch wird geschlachtet oder Blut fließt. Meistens sind alle drei Dinge beieinander. Aha, jetzt haben wir es noch anders vor uns. Was auf dem Altar geschieht als Opfergabe, steht mit einem Wort das Gericht Gottes oder die Gerichte Gottes da. Und der Altar stellt die Liebe Gottes da. Jesus sagt ihnen, an diesen Hauptstücken des Gesetzes, der Gerichte Gottes und der Liebe Gottes, geht ihr glatt vorüber, das heißt, ihr umgeht den Altar, geht so ins Heiligtum, und wenn nötig ins Allerheiligste, der hohe Priester. Jetzt, was das nun für Konsequenzen hat, anbetungswürdige Dinge. Erstens, haben wir gehört, der Altar ist größer als die Opfergabe. Das heißt jetzt, die Liebe Gottes ist größer als alle Gerichte Gottes. Bitte. Stimmt das? Ist das ein kleines Evangelium? Zweitens, der Altar heiligt die Opfergabe. Das heißt, zweitens, die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Das ist auch ein Evangelium. Mit Hoffnung durchdrängt. Erd und Himmel bleiben stumm. Habt ihr eine Frage gestellt? Drittens stelle ich die Frage, trägt die Opfergabe den Altar oder der Altar die Opfergabe? Also jetzt ist kein Problem. Was heißt das jetzt? Drittens, die Liebe trägt alle Gerichte Gottes. Ist das auch Evangelium? Und jetzt eigenartig, Liebe Gottes und Gerichte Gottes sind untrennbar miteinander verbunden. Also, gibt es irgendein in unseren Augen unbarmherziges Gericht oder eine Gerichtsverfügung Gottes, die wir mit der Barmherzigkeit Gottes nicht gut vereinen können? Mit der Liebe Gottes. Was sagt dieses Zeugnis? Ganz klar. Es gibt kein Gericht Gottes, das nicht von der Liebe Gottes geheiligt und getragen wird. Sag nicht mal einer, Halleluja, du hast eine schöne Gesellschaft. Nicht mal einer. Wunderbar. Ich ja selber auch nicht, will. Der hier nun nach den Angaben in Ezekiel 43 aufgezeichnet ist, ist maßstäblich vor uns hingestellt. Also eine gewaltige Masse, eigenartig, da lesen wir nicht vom Material,
aus dem der ist. Also bitte, aus was für Material ist denn die Liebe, nicht? Das ist schon richtig. Also, wir schlagen Hesekiel 43 auf. Hesekiel 43, also kurz vor Daniel. Und wir lesen gerade nur, aber vielleicht doch noch, nur von Vers 13 an, da geht's los. Und dies sind die Maße des Altars. Also von Weitem, Menschengröße hier, eine Skizze, sofort den Eindruck eines riesigen Altars. Dieser Altar steht einmal wo? In dem riesigen Tempel Gottes, der im tausendjährigen Reich stehen wird. Und dieser riesige Tempel Gottes, der im tausendjährigen Reich stehen wird, ist auch in den letzten Kapiteln des Propheten Hesekiel in genauer Baubeschreibung vor uns und steht uns zum Studium zur Verfügung. Baubeschreibung. Und dieser Tempel nach Hesekiel, der im tausendjährigen Reich stehen wird, ist so groß wie eine Stadt, kann also nicht in Jerusalem stehen, im tausendjährigen Reich. Ist alles genau beschrieben, er steht ungefähr 50 Kilometer nördlich von Jerusalem, in einem besonders geheiligten Bezirk, ein Riesenbezirk. Alles quadratförmig, riesige Maße, wie eine Stadt, äußerste Mauer, darin erster Vorhof ringsum, zweite Mauer, quadratförmig, zweiter Vorhof ringsum und dann erst ein riesiger, großer, mittlerer Vorhof und in der Mitte des mittleren Vorhofes steht dieser Altar. Zugänge von Osten und von Norden und von Süden. Und alle drei Wege treffen sich genau bei dem Altar in der Mitte. Haben wir schon Verständnis, warum der die Mitte dieses Altars, dieses Riesentempels bildet? Ja. Ist richtig, dass hier die Liebe Gottes die Mitte ausmacht. Also eine ganze Stadt, Größe einer Stadt, der Tempel Gottes, der im tausendjährigen Reich, nicht in Jerusalem, sondern an besonders geheiligten Bezirk von Gott platziert worden ist, ist dieser Tempel, dieser Altar, bildet die Mitte. Und von diesem Altar aus, nach Westen, geht es dann auf Stufen in das Heiligtum und dann in das Allerheiligste. Ganz gewaltige, herrliche Dinge sind das. Und nun dieser Altar, der wird hier nun beschrieben. Ich lese mal ganz rasch, wie dieser Altar hier in der Elberfelder beschrieben ist, in der Übersetzung vorerst. Also genauso, wir merken es gleich, die Übersetzer haben auch den Eindruck gehabt, ja, meinetwegen, so ein Altar, so ein Untersatz, ne? Also rasch weg mit der Übersetzung. Und dies sind die Maße des Altars nach Ellen, die Elle, eine Elle und eine Handbreite. Ein Untersatz, da haben wir es ja, eine Elle hoch und eine Elle breit und sein Gesims an seinem Rande ringsum, eine Spanne. Und das ist der Sockel des Altars, und von dem Untersatz am Boden bis zur unteren Umwandung, zwei Ellen, und so geht es weiter, untere Umwandung und Untersatz und Sockel und alles so technisch kaltherzige Dinge. So. Jetzt nenne ich aus dem Hebräischen diese Stücke des Altars ganz kurz. Da ist die Rede, das sind die Maße des Altars, ist richtig. Ist richtig, Elle, Handbreite, Spanne, das sind die Maße. Dann ist die Rede von einem Vaterschoß des Altars. Ein Vaterschoß der Liebe Gottes oder ein Mutterschoß, gibt's das?
ist das etwas herzlicher und wärmer als ein Untersatz, so ein Sockel. Dann kommt die Lippe. Und dann kommt der Rücken. Und dann die Hilfe, eine kleine Hilfe und eine große Hilfe. Und dann kommt ein Gottesbär, und dann kommt ein Gotteslöwe, dann kommt der Aufstieg, dann kommen noch die Hörner. Dann ist da eine Grenze da, eine Lippe. Was merken wir? Das sind ja alles, was für Maße? Lebendige, blutwarme Herzensmaße. So. Das sind die Maße des Altars. Ja, ihr blickt ja sowieso schon hierher. Jetzt sage ich zuerst schnell, weder Meter noch Kilometer noch Zentimeter noch das etwas. Fällt die gerade noch, ne? Sondern eine Elle und eine Handbreite und eine Spanne. So, guckt mal hierher. Was heißt denn das? Genau die Haltung, in welcher der gute Hirte das verirrte Schaf wieder nach Hause trägt. Stimmt. Genau die Haltung, in welcher die Mutter den Säugling trägt und dann die Brust nimmt an ihren Schoß. Habe ich euch geirrt? Sind das Maße der Liebe Gottes? Wunderbar. Könnte ja nicht schöner sein. Kommt mir gerade ein Wort in den Sinn? Na, das greife ich gerade heraus. Eines Tages spricht Mose zu seinem Gott: Warum tust du so übel an mir? Ich kann nicht mehr. Indem du die Last dieses ganzen Volkes Israel auf mich legst. Wie kannst du mir so übel tun? Hat er ein bisschen recht. Das heißt, da widerspenstige, ungläubige, hartnäckige und wie es alles heißt. Nicht? Das soll der Mose tragen. Und zwar wie? Und du sagst noch zu mir, trage dieses Volk an deinem Busen, in deinem Busen, wie der Wärter den Säugling trägt, bis an das Ziel, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Und der Mose hat es langsam gelernt, denn in seinem Alter und bei seinem Tode hatte er das Zeugnis, der ehemalige, jähzornige Jüngling, er war der sanftmütigste aller Menschen geworden. Wollen wir da den Mose ein bisschen als Vorbild nehmen? Und? Vielleicht legt der Herr uns auch irgendjemand ans Herz und sagt, trage es an deinem Busen bis an das Ziel, das ich für den Betreffenden oder die Betreffende bestimmt habe. Die Maße des Altars, schon herrlich, gewaltig in ihrer Einfachheit, schlagen wir vielleicht betreffend Handbreiten mal auf, Psalm 39,5. 39,5. Siehe, Handbreiten gleich hast du meine Tage gemacht, und meine Lebensdauer ist wie nichts vor dir. Ja, Eitelhauch ist jeder Mensch, der dasteht. Handbreiten gleich hast du meine Tage gemacht. Also nicht mal eine Spanne. Jesaja.
Dieses Psalmwort scheint nicht zu stimmen.
Wird es noch? Was? 39,5?
Jawohl,
46.
Richtig.
Danke. Bitte, Jesaja 49, 16. Ja. 49, 16.
siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Meine Handflächen, Handbreiten, habe ich dich eingegraben oder eingezeichnet. Jesaja 49, 16. Zurück zu Jesaja 40, 12. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen? Da haben wir vor uns, wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand, die Himmel abgegrenzt mit der Spanne. Unsere modernste Wissenschaft hat uns ja schriftlich gegeben, dass unser Weltall des Kosmos tatsächlich endlich sei. Da hört es auf und dort hört es wieder auf. Die Schrift sagt ja schon längst von einem Ende der Himmel bis zu einem anderen Ende. Sendet Jesus, sammelt er seine Engel. Und Salomo, klar, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen, denn du allein bist unendlich. Und die Schöpfung ist nicht nur endlich nach Zeit, sondern auch nach Raum. Also, mit der Spanne hat er die Himmel gemessen. So, ist immerhin die Spanne Gottes ein schönes Maß. Nicht? Aber da fängt es an und da hört es auf. So. Außerhalb ist nur Gott. Trägt er das All, steht da geschrieben. Ist sogar ein bisschen größer als sein All, was er geschaffen hat. Ja. Wer kann ihm entfliehen? Und alles wirklich in seiner Hand. Dann haben wir die Spanne. Ja, die haben wir gerade gehabt hier. Und dann ist die Rede vom Rücken des Altars. Das ist diese Partie. Der Busen oder der Schoß des Altars ist hier dargestellt. Und jetzt wichtig, selbstverständlich für uns wieder, das Ganze ruht auf der Erde. Aber was Erde heißt vor Gott, der weiß es, gibt es auch einen Schoß der Erde. Aha. Rücken des Altars, das ist die kleine untere Hilfe und das ist die Hilfe, also das heißt der Rücken der Liebe Gottes. Kann die Liebe Gottes etwas tragen? Bitte? Aha, hat einer richtig korrigiert. Ich wollte gerade sagen, nein. Ich habe ja gefragt, kann die Liebe Gottes etwas tragen? Nein. Alles tragen und alles ertragen. Die Liebe Gottes. Der Rücken des Altars stellt das dar. Und Gott schenkt uns ja, wie wir im Hebräerbrief lesen, die Erfüllung unserer Bitten um Hilfe. Erst dann, in dem Zeitpunkt und auf die Weise, die er erst dann, wenn er sie hundertprozentig mit seiner Liebe zu uns in Übereinstimmung gebracht hat. Wenn wir lange warten müssen, heißt das, die Liebe Gottes kann uns das jetzt nicht gewähren. Weil nur alles, was Gott an Hilfe schenkt, im Kleinen, untere kleine, obere große Hilfe, lesen wir nicht im Buch Daniel, und es wurde ihnen geholfen mit einer kleinen Hilfe. Worin bestehen denn die kleinen Hilfen der Liebe Gottes in unserem Leben? Ich darf Ihnen mal schnell etwas erzählen. Das ist ganz, ganz billiges. Ja, vor vielen Jahren, ja, es war während dem Zweiten Weltkrieg. Meine 7 Kinder waren so. Wir Architekten hatten fast nichts zu tun. Also auch alles knapp. Etliche von uns kennen mich schon in der Hinsicht, dass ich mich gelegentlich gerne aufs Glatteis begebe. Aber nicht bildlich, sondern buchstäblich.
Ja, wir haben in Zürich die schönste Kunsteisbahn von ganz Europa. So. Jetzt war ich als dort noch 30, 40 Jahre jünger. An einem Abend hat mich einfach so, muss ich nicht mehr sagen, aber die Bahn darauf kostet so viel und die Eintritt so viel, 1,20 Franken. Kann ich mir nicht leisten. Aus, fertig. Schade. Was passiert? Die Hausglocke läutet, Haustüre auf, steht ein Schutzmann, Polizist da. Sind Sie der Mogel, sagt er. Oh, was kommt jetzt? Jawohl. Haben Sie vor einigen Tagen im Funkbüro einen großen Schlüsselbund abgegeben? Ah ja, stimmt. Sagt er, ich bringe Ihnen hier den Finderlohn. 1,20 Franken. Keine große Hilfe, aber was für eine. Glaubt ihr dann, dass ich sagte, lieber himmlischer Vater, aber sowas nicht, dass ich dann mit Wonne und mit bestem Gewissen mich auf Gott eins begeben habe. So. So. Also, dass wir als Söhne der Verheißung wie Isaac lachen können, ist auch ein Geschenk von unserem Herrn. Das ist aber eine große Hilfe für uns zum Beispiel. Obere Hilfe gleichzeitig. Der Liebe Gottes. Ist das vielleicht die Entrückung? Ist das eine große Hilfe? Das ist eine große letzte Hilfe aus allen Belangen dieser Welt. Aber alles nur, wenn Gott hilft. Wie und wo und wann er hilft. Ist hundertprozentig Liebe. Sind wir jetzt zufrieden? Können wir noch ein bisschen länger warten? Ja, komm mal. Wo finden wir in unserem teuren Gotteswort die erste Hilfe? Ich meine jetzt nicht bei Unfällen. Und doch war es ein großer Unfall. Die erste Hilfe in unserer Bibel. Paradies, nämlich?
Im Garten Eden.
Im Garten Eden, wo bestand dies? Genau, was? Genau das Wort im Hebräischen. Es ist nicht gut, dass Adam allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Hat das auch etwas mit Liebe zu tun? So fängt es ja an von in der Bibel. Habe gesagt, nicht eine Katastrophe, das machen wir. Haben die Festung auch gehört? Ja. Aber wir haben es alle verstanden. Schön. Erste Hilfe. Ne? Das Weib, ihn umgebend. Als Hilfe. Wirklich eine Hilfe Gottes an den Menschen, was Liebe betrifft, nun maximal. Jetzt fragen wir uns, was hat unser teures Gotteswort in Bezug auf den Rücken? Psalm 129, Vers 3. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Fuchen. Kennen wir einen Rücken, der gepflügt wurde und die Fuchen lang gezogen wird? Als sie den Herrn Jesus ausgezogen haben und den Rücken gegeißelt haben. Na, warum heißt es aber gepflügt? Warum wird denn gepflügt? Damit gepflügt ist. Nein. Na ja. Damit der Same hineinfallen kann. Rücken. Zwei Jesaja-Stellen, 50, Vers 6, Jesaja. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speisel. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden dar. Wir sehen wieder den Herrn Jesus. Und im nächsten Kapitel 51, Vers 23. Und ich gebe ihn in die Hand deiner Peiniger, die zu deiner Seele sprachen, bücke dich, dass wir darüber hinwegschreiten. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich. Kann die Erde gepflügt werden? Beim Rücken verstehen wir es nicht so gut. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich und gleich einer Straße für die darüber hinwegschreitenden. Der Rücken der Liebe Gottes ballt sich wie weit herunter bis zur Erde, damit man darüber pflügen kann, lange Furchen ziehen kann, dass dann eine Aussaat erfolgen kann, dass Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt und dann viel Frucht bringen kann. Der Rücken der Liebe Gottes. So, jetzt nehmen wir ein Altärchen. Ja, ich mal noch die Uhr.
Ah, 17.
20.17 Uhr. Noch ein bisschen Zeit.
Da sage ich vor unserem Gott, zuerst 19.17 Uhr.
Habe ich nicht bei dir gemacht. Aber, ja, spricht Gott eines Tages zu Mose: Mache für mich, Gott, einen Altar von Erde. So. Wie ich das zum ersten Mal mit etwas Bewusstsein gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht was jetzt etliche auch schon gedacht haben, ein Altar von Erde, ein Häuflein Erde also, das soll jetzt eine Darstellung der Liebe Gottes sein. Was ist das für ein Zeichen?
Das ist doch das Zeichen der Schlange.
Fragezeichen. Zeichen der Schlange. Punkt. Das soll jetzt eine Darstellung der Liebe Gottes sein. Dann hat es gezündet. Oh. Von den vielen wunderbaren oder Altären, die jeder auf seine Weise die Liebe Gottes uns lebendig vor Augen und ins Herz legen kann, ist das bescheidenste Altär, ohne Zweifel. Das billigste, das bescheidenste, das nichtsseiendste. Deswegen wurde das. Ein Häuflein Erde, eine Darstellung der Liebe Gottes. So. Was nahm Gott, um den zukünftigen Herrscher des Ganzen, der ganzen Schöpfung zu schaffen, für ein Material? Ein Häuflein Erde. Nun war eines Tages Gott, das Wort Gottes, Fleisch geworden. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen sind. Jawohl. Also was trug Jesus in seiner Menschengestalt an sich? Ein Häuflein Erde. Ist das vielleicht doch eine Darstellung der Liebe Gottes?
dieses Häuflein Erde, das die Gestalt des Sohnes Gottes auf der Erde ausmachen konnte. Das vielleicht doch ein bisschen eine Darstellung der Liebe Gottes. Seht, je bescheidener, je einfacher, je verachteter, je nichtswürdiger etwas ist, umso vorzüglicher ist es in den Augen Gottes, um aus dem Nichts das Wunderbarste, Anbetungswürdigste zu schaffen. Aus einem Häuflein Erde hat er sein Ebenbild, das Gleichnis Gottes, geschaffen. Den Menschen. Und jetzt ist einer da, der sich immer mit Vorliebe nennt, des Menschen Sohn. Ein Häuflein Erde. Staub vom Erdboden. Ausgerechnet die anbetungswürdigste Darstellung der Liebe Gottes, die es überhaupt gibt. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber in der Gestalt der Niedrigkeit eines sündigen Menschen nach außen. Ich gehe jetzt über. Da kann ich jetzt die nächsten Dinge nur noch schnell nennen, um dann abzuschließen mit einer würdigen, überaus wichtigen Feststellung eines Gotteszeugnisses in Bezug auf Altar. Also, die Hilfe der Liebe Gottes, die Erde, haben wir gesagt, ein Häuflein Erde. Der Vater- oder Mutterschoß der Liebe Gottes, der Rücken der Liebe Gottes, die ganzen Hilfen, die Gott seiner Schöpfung schenkt, den Geschöpfen von den Kleinsten bis zu den Größten. Und dieser Aufsatz oder dieser Teil heißt Gottesberg. Was stellen Berge dar in der Schrift? Reiche. Berge sind Reiche auf der Erde und sind kosmische Weltreiche, werden auch mit Bergen als Modelle Gottes vor unsere Augen geführt. Aber der Berg Gottes oder der Gottesberg stellt was dar, ganz konsequenterweise. Das Reich des Sohnes seiner Liebe, das ist der Berg Gottes. Das ist das eine einzige Reich, der Berg Gottes. So wurde ja damals schon der Sinai genannt. Sinai, Horeb, der Berg Gottes, wo Gott herabstieg und dort ins Feuer sich begab, da war der Sinai ein Altar Gottes aus Felsen. Und er stieg hinab und es brannte ein Feuer auf dem Altar, bitte, und er stieg hinab in das Feuer vor den Augen des ganzen Volkes Israel, aber die haben nichts verstanden. Das heißt, Haus Israel, ich bin bereit für euch, das ganze Feuer des Gerichtes, das ihr verdient habt, nicht da hinein zu begeben. Der Berg Gottes, die Oberfläche, die gleichzeitig die Opferfläche ist, nennt die Schrift, das ist der Gotteslöwe. Wie heißt er auch noch? Der Löwe aus dem Stamm Juda. Wie heißt er sonst noch? Jesus Christus. Der Gotteslöwe, der sich hier wirklich ins Feuer der Gerichte, die die ganze Schöpfung verdient hat und der die ganze Schöpfung verfallen ist, hat sich der Gotteslöwe hineinbegeben. Die Opfergabe, der Sohn, Jesus Christi, hochheilig, wunderbar, anbetungswürdig, aber erst geheiligt, getragen, und durch die Größe der Liebe, die Gerichte und alles trägt. So, jetzt kommt eine gewaltige Frage. Altar, die Liebe Gottes, die Opfergabe darauf, die Gerichte Gottes. Und das sei alles eine Einheit. Jetzt, wie heißt unsere Frage? Herr? Ja, wie ist es mit den Gerichten Gottes?
Hören die denn nie auf? Hören die denn nie auf? Herr, hilf, Herr, hilf. Die kleine Hilfe, die der Herr mir auf diese Frage gegeben hat, die lautete zuerst, dann müsste es ja in deinem Wort, Herr, in unserer Bibel, einen Altar geben, auf dem kein Feuer brennt und auf dem kein Opfer dargebracht werden darf. Dann müsste es doch so sein. Aber habe ich gedacht, ja, sowas gibt es doch nicht. Du Tor, lies mal Josua 22. Beinahe wären die 2,5 Stämme östlich vom Jordan, ein auf einem Vernichtungsfeldzug, der 10,5 Stämme westlich vom Jordan überliefert worden. Warum? Die 2,5 Stämme, die haben ihr Erbteil auf der Ostseite zuerst empfangen und Besitz ergriffen. Die anderen 10 Stämme, die mussten noch über den Jordan ziehen und dort erst noch ihre Besitzesteile kriegerisch einnehmen. Und die 2,5 Stämme ließen ihre Familien und Häuser, Kinder und alles und Besitz zurück und kamen mit den anderen über den Jordan nach Westen und halfen denen, ihre Besitzesanteile zu erobern und einzurichten. Jetzt war alles soweit, die kehren jetzt zurück, die 2,5 Stämme. Natürlich über den Jordan, kommen sie an die Furcht vom Jordan. Jetzt kommt ihnen die Überlegung, die da drüben, dann noch Jerusalem, der Tempel ist in Jerusalem, und da der Jordan dieser riesen Einschnitt und wir jenseits dem Jordan da auf den Bergen oben, das ist gefährlich. Das kommt mal so, dass die da drüben sagen, was gehen die uns da drüben im Osten an? Nicht? Was machen sie? Jetzt werden sie einig. Jetzt bauen wir hier am Jordan, was bedeutet denn Jordan? Der Todesstrom stellt die ins Totenreich hinabsinkende Menschheit dar. So. Und das Tote Meer, das Totenreich. Mal ganz kurz. So. Wir bauen hier am Altar, am Jordan, einen Altar groß von Ansehen. Wozu? Damit, wenn die je kämen und fragen würden, mit denen da drüben haben wir nichts zu tun, dann steht der Altar da, der soll nur ein Zeuge sein, dass wir mit unseren Brüdern jenseits vom Jordan auch so in Liebe verbunden sind, durch den unseren Gott, Gott Israels, in Liebe verbunden sind, sodass auch der Tod uns nicht scheiden kann. Ist das eine Haltung? Der 2,5. Einen Altar gebaut, den Altar heißt es, den Altar, mit der Zweckbestimmung, er soll nur ein Zeuge sein zwischen uns, dass auch der Tod, der Jordan, uns nicht trennen kann. Und auf diesem großen Altar, dem Altar, darf nie geopfert werden, weder Feuer brennen, noch Fleisch geschlachtet, noch Blut fließen. Halleluja. Also, gibt uns das Wort Gottes Antwort auf die bange Frage? Bleibt die Liebe oder hört sie mal auf? Ich bin mal ganz sicher, die bleibt. Die Gerichte, hören die mal auf? Gibt es mal einen Altar, großen Ansehen, als Zeuge der Liebe, bitte, haben wir es wieder, untrennbar verbunden in Liebe, in der Liebe Gottes, auch der Tod kann uns nicht scheiden. Soweit für heute.
Und wenn wir von dieser Bibelstunde nur das mitnehmen, was bedeutet das Opfer und was bedeutet der Altar, Gericht, Opfer, Altar, Liebe, und Ich erinnere mich an ein Lied, ich kann es nicht genau sagen, ich habe darüber nachgesonnen. Ich will mich auf den Altar Gottes legen. Was heißt denn das? Dass ich bereit bin, in Christo Jesu mich auf den Altar des Gerichtes zu legen, aber in den Händen Gottes seiner Liebe. Und so wollen wir es lernen zu verarbeiten, was wir in dieser Stunde vom Gericht und von der Liebe Gottes, vom Altar der Liebe und dem Gericht, dem Opfer gehört haben für uns persönlich. Lasst uns beten. Wir danken dir, Gott und Vater, dass wir wissen, dass du unendliche Liebe bist und dass du aus deiner unendlichen Liebe deinen Sohn aus Liebe gerichtet, geopfert hast. Lass uns das recht durch deinen Geist erkennen, lernen und bereit sein, täglich in dieses Opfer uns hineinzubegeben, gerichtet zu werden, uns selbst zu richten, damit wir von deiner Liebe getragen, durchgetragen werden und wissen lernen, dass alle Gerichte von dir einen wunderbaren Sinn haben, uns in deine Liebe hineinzunehmen. Und so wollen wir Gericht und Liebe niemals mehr trennen in unserem persönlichen Leben, sondern gerne und freudig von Golgatha herkommend für unser tägliches Leben lernen zu leben und selbst zu richten auf dem Altar deiner Liebe. Das halte uns fest durch deinen Geist, wenn wir manches wieder vergessen von dieser Stunde, dass uns dieses großartige Bild des Altars diese geistlichen Dinge verdeutlicht für unser Leben und eine Hilfe zum Leben. Und wir danken dir, lieber Vater, dass dein letztes Wort und letzter Gedanke nicht Gericht ist, sondern Liebe. So preisen wir dich in dem Namen Jesu und wollen es in Ewigkeit tun. Amen.
Amen.
Christ, unseres teuren Bruders, darf ich aus Römer 11 die Reihe der von Gott in der Praxis seines Handelns und bewiesenen Ordnungen von Altar und Opfergabe, von Liebe und Gericht. Wie soll ich sagen? Aufleuchten lassen, dass die Liebe Gottes wirklich alle Gerichte trägt, heiligt, und die Liebe immer größer ist als die Gerichte. Die Liebe bleibt in ihrer Herrlichkeit und die Gerichte hören auf. Und die Herrlichkeit Gottes ist genau dort umso größer anlässlich der Vollendung seines Werkes, wo die Gerichte Gottes vorher am tiefsten waren, am unverständlichsten für unsere Begriffe. Also, Römer 11,11. Ich sage nun, sind sie, wer sind die sie? Vers 7, Israel. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, auf dass sie fallen sollen? Ist das etwa das Ziel Gottes? Kommt gar nicht in Frage, das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Nationen die Rettung geworden. Um sie, die gefallen sind, zur Eifersucht zu reizen. Ja, wenn Sie einmal erkennen, und heute ist es bereits im Anbruch vorhanden, dass viele Söhne Israels, Juden, erkennen, ja was, dieser Jesus ist doch unser Messias. Und jetzt hängt da die ganze unbeschnittene Heidenwelt in den Genuss unseres Messias gekommen während 2000 Jahren und wir sind vollständig daneben geraten. Ja. Also, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und das ist gleichzeitig unsere einmalig beste Haltung gegenüber jedem Sohne Israels. Dass wir uns nicht mit Worten oder vielen Worten, einfach in unserer Haltung so halten, dass ein Jude, ein Israelite, nur wenn er es mit uns zu tun hat, eifersüchtig wird. So. Das ist die göttliche Ordnung. Es wird zweimal, kommt noch einmal. Um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber der Fall Israels der Reichtum der ganzen Welt ist, sowas, also nicht nur, dass die Nationen gerettet werden können, auf der Erde, die Menschen, sondern dass den Reichtum der für die ganze Schöpfung bedeutet. Wenn aber ihr Fall der Reichtum des Kosmos ist, des Weltalls, und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl, ja, wird denn einmal ganz Israel auch noch gerettet? Das kommt ja dann gerade. Ne? Das heißt, wenn ihr Fall solche Segenswirkung für die ganze Schöpfung und alle Geschöpfe hat, wenn nicht einmal ganz Israel gerettet sein wird, das hört ja nicht auf, von Segen zu überborden, zu überfließen, zu überströmen. Wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn, ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, mit dem Evangelium der Gnade Gottes, ohne Gesetz und ohne Werke. Ehre ich meinen Dienst des Paulus als unser Vorbild, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung des Weltalls bedeutet,